Willkommen bei His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Hören Sie die Vergangenheit, so lebendig wie noch nie. Ich kam auf die Welt am 6. Februar 1945 in einem kleinen Dorf namens Nine Mile, tief in den Hügeln von St. Anne Parish, Jamaika. Kein Krankenhaus, kein großer Empfang. Nur meine Mutter, Cedella, gerade mal 18 Jahre alt, und die Hebamme, die sich mit einem Eimer Wasser und einem alten Tuch bewaffnet hatte. Mein Vater? Norval Marley, ein weißer Mann, fast doppelt so alt wie meine Mom. Offizier der britischen Armee, irgendwo zwischen Abenteurer und Abwesender. Ich wuchs auf zwischen Zuckerrohrfeldern, Ziegen und einer Welt, die mich nicht so recht einordnen konnte. Ich war zu schwarz, um als Weißer durchzugehen, und zu weiß, um in den Augen vieler Jamaikaner einfach einer von ihnen zu sein. Das hat mich früh geprägt. Ich wusste, wenn ich dazugehören wollte, dann nicht über meine Hautfarbe. Dann musste es meine Stimme sein. 9 Meilen war ruhig, beinahe zeitlos. Die Erde war rot, der Himmel weit, und überall roch es nach Holzfeuer, nach Regen und Mangos. Meine Mutter sang oft. Ihre Stimme war weich, aber stark. Sie trug Geschichten durch die Luft, als wären sie Lieder. Vielleicht war das mein erstes musikalisches Vorbild, auch wenn ich das damals noch nicht verstand. Mein Vater war kaum da. Er besuchte uns manchmal, schickte ein bisschen Geld, versprach meiner Mom dies und das. Aber er war immer ein Fremder. Ich erinnere mich, wie ich ihn einmal fragte, ob er mit mir Fußball spielt. Er lachte nur und sagte, das sei nichts für feine Leute. Ich wusste da schon, er und ich, wir lebten in verschiedenen Welten. Mit 5, 6 Jahren begann ich zu begreifen, dass unsere Armut nicht einfach Pech war. Sie war strukturell. Die Straßen waren unbefestigt, die Schule weit weg und das Essen oft knapp. Aber wir waren stolz. Meine Mom war eine Löwin. Sie arbeitete auf den Feldern, wusch für andere Leute Wäsche und sparte jeden Penny, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Es gab diese alten Männer im Dorf, die auf der Veranda saßen und Geschichten erzählten, über Haile Selassie, den Kaiser aus Äthiopien, über Marcus Garvey, über Afrika, das verlorene Mutterland. Ich verstand die Worte nicht alle, aber ich spürte, dass da ein tiefer Schmerz drin war und Hoffnung. Beides sollte mich später in meiner Musik begleiten. Als ich etwa 12 war, beschlossen meine Mutter und ich, nach Kingston zu ziehen. Sie hatte ein Jeep, einen Job angeboten bekommen. Besser als alles, was es in 9 Mile gab. Wir landeten in Trenchtown. Und Bruder, das war eine andere Welt. Laut, überfüllt, aber lebendig. Hier lebte der Sound. Auf jedem Hof stand ein Lautsprecher. Ska-Musik pumpte durch die Gassen. Kinder trommelten auf alten Eimern, sangen, tanzten. Ich war mittendrin, aber auch wieder am Rand. Ich war der kleine weiße Junge für manche, der Bastard Pickney für andere. Aber Musik war mein Schutzschild. Ich hörte alles. Curtis Mayfield, Ray Charles, lokale Soundsystems, selbst Kirchenchöre. Und ich merkte, wenn ich sang, hörten sie auf, mich zu verspotten. Sie hörten einfach zu. In Trenchtown lernte ich auch Bunny kennen, Neville Livingston. Er wurde mein Bruder im Geiste. Wir hatten nicht viel, aber wir hatten einen alten Radioempfänger und eine Gitarre mit nur 3 Saiten. Und wir hatten Träume, Mann, große Träume. Damals wusste ich noch nicht, wohin mich das führen würde, aber ich spürte. Ich war nicht geboren worden, um still zu bleiben. Ich wollte gehört werden. Und meine Stimme, so unscheinbar sie damals war, sie würde meinen Weg bahnen. Trenchtown war Chaos. Aber es war mein Chaos. Die Wände waren dünn, die Dächer undicht und das Leben hart, doch zwischen all dem Dreck und Lärm war ein Rhythmus, der nie aufhörte zu schlagen. Die Leute nannten es den Ghetto-Beat und er klopfte in den Herzen aller, die dort lebten. Auch in meinem. Ich war so etwa 13, 14, als ich endgültig wusste, Musik ist mehr als nur Unterhaltung, sie ist Sprache, Ausdruck, Fluchtweg und vielleicht sogar Erlösung. In Trenchtown wohnte ich bei den Livingstons, Bunnys Familie. Sein Vater, ein guter Mann, half mir, Fuß zu fassen. Bunny und ich waren unzertrennlich. Und dann war da noch Peter. Peter Tosh. Groß, frech, schlau. Wir 3. Das war wie Feuer, Wasser und Wind. Unterschiedlich, aber mächtig zusammen. Wir hörten, was wir kriegen konnten. Amerikanischer Soul und R&B auf alten Plattenspielern. Ray Charles, Sam Cooke, The Impressions. Aber gleichzeitig begannen wir, unseren eigenen Stil zu finden. Wir spielten auf allem, was Töne machte. Leere Keksdosen, Drahtseile, kaputte Gitarren. Unser erstes echtes Instrument? Eine Gitarre mit selbstgespannten Saiten, kein Witz. Und trotzdem klang sie für uns wie Gold. Eines Tages erzählte uns jemand vom Studio One, ein Plattenstudio in Kingston, geführt von Clement Coxone dort. Der Typ war eine Legende, produzierte Hits, entdeckte Talente. Wir dachten, wenn wir da reinkommen, sind wir wer? Auch übten wir, übten und übten. Wir nannten uns The Wailing Wailers. Wailers, die Klagenden, die Rufenden, weil wir aus vollem Herzen sangen, weil wir wussten, wie es sich anfühlt, arm zu sein, Außenseiter zu sein. Unser erster Song, den wir im Studio aufnahmen, hieß Simmer Down. Eine Warnung an die Gangs, die Kingston unsicher machten. Beruhigt euch, sagten wir. Hört auf, euch gegenseitig zu zerstören. Und das Ding schlug ein wie eine Bombe. Plötzlich lief unsere Musik im Radio. Leute sangen unsere Texte. Wir wurden von Jungen aus Trenchtown zu Stars auf der Insel. Aber der Erfolg war brüchig. Die Bezahlung war mies. Die Verträge eine Falle. Manchmal bekamen wir für einen Hitsong nur ein paar Pfund, während andere damit reich wurden. Wir merkten, Talent reicht nicht. Du brauchst Verstand. Du brauchst Haltung. Und manchmal musst du Nein sagen können. Ich arbeitete nebenbei in einer Schweißerei, um über die Runden zu kommen. Es war heiß, gefährlich und stinklangweilig. Aber ich dachte mir, solange ich singen kann, ist das nur vorübergehend. Ich sang bei der Arbeit, sang im Schlaf, sang auf dem Weg zur Bushaltestelle. Musik war mein ständiger Begleiter. In dieser Zeit schrieb ich immer mehr eigene Texte. Texte über Gerechtigkeit, über Liebe, über das, was ich sah und fühlte. Ich begann, mich intensiver mit der Rastafari-Bewegung auseinanderzusetzen. Da war etwas Wahres drin. Etwas, das mir das Gefühl gab, nicht allein zu sein. Ich ließ mir Dreadlocks wachsen, nicht weil es cool aussah, sondern weil ich mich so fühlte. Verwurzelt, widerständig, wahrhaftig. Wir traten auf, wo wir konnten. In Clubs, auf der Straße, manchmal auf der Ladefläche eines Trucks. Es ging nicht ums Geld, es ging darum, gehört zu werden. Ich spürte, wenn wir zusammen spielten, passierte etwas. Die Leute blieben stehen, sie hörten hin und sie gingen verändert weiter. Diese Jahre waren wild. Unberechenbar. Aber sie formten mich. Sie zeigten mir, dass Musik nicht nur Sound ist, sie ist Kraft. Und wenn du sie richtig einsetzt, kannst du mit einem Lied mehr verändern als mit tausend Reden. Damals, als alles begann, ahnte ich nicht, wie weit mich dieser Weg führen würde. Aber ich wusste eines, ich war bereit. Bereit zu kämpfen, bereit zu singen und bereit, meine Wahrheit in die Welt zu tragen. In den späten 60ern begann sich alles zu verändern, nicht nur um mich herum, sondern in mir drin. Die Musik, die wir machten, wurde langsamer, tiefer, bewusster. Der schnelle Ska wich dem Offbeat von Rocksteady und dann dem, was wir später Reggae nannten. Der Rhythmus wurde schwerer, die Texte ernster. Es war, als würde Jamaika seine Stimme finden. Und ich meine auch. Ich war kein Junge mehr. Ich war ein Mann mit Fragen. Fragen nach meiner Herkunft, meiner Aufgabe, nach Gott. Und je mehr ich suchte, desto öfter begegnete mir ein Name. Haile Selassie, der Kaiser von Äthiopien. Für viele nur ein Staatsoberhaupt. Für uns Rastafari war er der lebendige Gott auf Erden, der Löwe von Juda. Der, der die Rückkehr nach Afrika verkörperte, nicht nur geografisch, sondern spirituell. Ich las alles, was ich finden konnte, über Marcus Garvey, die schwarze Befreiungsbewegung, über Kolonialismus, Sklaverei. Und ich merkte, wie sehr all das in uns weiterlebte. In der Armut, im Misstrauen, in der Wut. Rastafari war für mich keine Religion im herkömmlichen Sinn. Es war eine Haltung, eine Entscheidung, sich nicht klein machen zu lassen. Ich rauchte Ganja nicht, um high zu werden, sondern um zu meditieren, zu hören, zu fühlen. Babylon, das war das System, das uns unterdrückte. Rasta, das war die Antwort. Musikalisch suchten wir ebenfalls neue Wege. Die Wailers, Bunny, Peter und ich, wollten mehr als lokale Hits. Wir wollten Platten machen, die die Welt hörte. Doch Jamaika war eng, die Mittel begrenzt. Auch machte ich einen Abstecher nach Amerika, nach Delaware, wo meine Mutter inzwischen lebte. Ich arbeitete in einer Autofabrik, stand an Maschinen, trug Uniform. Es war furchtbar. Ich fühlte mich wie ein Geist. Ich war da. Aber nicht ich selbst. Und doch lernte ich, auch das ist Babylon. Auch das ist Teil der Reise. Ich kam zurück mit neuer Entschlossenheit. Wir gründeten unser eigenes Label, Wailin Soul. Wir wollten unabhängig sein, unsere Musik selbst kontrollieren. Die ersten Versuche waren holprig, aber befreiend. Wir schrieben Songs wie Soul Rebel, Duppy Conqueror und die Small Axe. Kein Zufall, dass die Metaphern schärfer wurden. Es ging nicht mehr nur um Liebe. Es ging um Widerstand, um Geist, um Wahrheit. Unsere Musik sprach Menschen an, die vorher keine Stimme hatten. Die Verzweifelten, die Rastafari, die Straßenkinder. Wir sangen für sie und mit ihnen. Und langsam, ganz langsam, begann man auch im Ausland auf uns aufmerksam zu werden. Diese Jahre waren eine Art Geburt. Ich fand zu mir selbst, als Künstler, als Rasta, als Stimme eines Volkes. Ich lernte, dass Musik nicht nur unterhalten darf. Sie muss auch aufrütteln, heilen, führen. Und ich lernte, dass jede Wahrheit ihren Preis hat. Wir wurden beobachtet, oft abgewertet, manchmal verfolgt. Aber wir hielten fest an dem, woran wir glaubten. Ich war noch nicht berühmt, noch nicht reich. Aber ich war endlich ich. Ich war Bob Marley. Und ich war bereit für die nächste Stufe. 1973 war das Jahr, in dem sich alles veränderte. Für mich, für uns Wailers und für Reggae. Chris Blackwell von Island Records, ein weißer Produzent aus England, hatte unsere Songs gehört. Irgendwas in unserer Musik hatte ihn berührt. Vielleicht war es die Wut, vielleicht die Hoffnung, vielleicht einfach der Groove. Jedenfalls sagte er uns, kommt nach London, ich gebe euch ein Studio, macht ein Album, wie ihr es wollt. Das war neu. Sonst wollten Produzenten uns sagen, wie wir klingen sollten. Mehr Pop, weniger Message. Mehr Kompromiss, weniger Wahrheit. Aber Blackwell ließ uns machen. Auch taten wir es. Das Album hieß Catch a Fire. 11 Tracks, jeder davon brennend ehrlich. Concrete Jungle, über das Leben in Kingston. Slave Driver, über unsere Geschichte. No More Trouble, über unseren Traum vom Frieden. Und ja, die Songs klangen plötzlich anders. Nicht weicher, aber internationaler. Elektrische Gitarren, präzisere Produktion, aber der Kern war noch da. Roots, Raster, Realität. Plötzlich tourten wir durch Europa. In England standen weiße Kids in Clubs und tanzten zu unserem Beat. In Deutschland schüttelten Journalisten verwundert den Kopf. Was ist das für Musik? Und in Frankreich schrieben sie über uns, als wären wir Außerirdische. Aber die Leute spürten, das war echt. Kein Marketingprodukt, keine Show. Das war Leben in Musik gegossen. Noch im selben Jahr brachten wir Burnin' raus, das Album mit Get Up, Stand Up und I Shot the Sheriff. Letzterer Song wurde in der Version von Eric Clapton weltweit ein Hit. Manche dachten, er hätte ihn geschrieben. Ich lachte nur. Wir wussten, wo der Song herkam. Aus meinem Herzen. Aber der Ruhm brachte Spannungen. Bunny und Peter hatten ihre eigenen Vorstellungen, eigene Ziele. Sie waren Künstler, keine Background-Sänger. Ich verstand das. Und doch tat es weh, als sie sich nach und nach verabschiedeten. Die Wailers, wie wir sie gekannt hatten, gab es nicht mehr. Von da an war es Bob Marley und The Wailers. Ich stellte eine neue Band zusammen, mit den I3s, Rita, Judy und Marsha, als Background-Sängerinnen. Drei starke Frauen, die unseren Sound auf ein neues Level hoben. Und mit großartigen Musikern wie Aston, I Family Man, Barrett am Bass. Diese neue Formation war tighter, kraftvoller, ein musikalisches Statement. Wir reisten viel, spielten vor Tausenden. Und doch war ich immer noch der Typ aus Trenchtown. Ich vergaß nie, wo ich herkam. Ich sprach mit Obdachlosen in London, mit Aktivisten in New York, mit Bauern in Afrika. Überall erkannte ich dasselbe Muster. Die einen haben alles, die anderen kämpfen ums Überleben. Babylon war nicht nur ein Ort, es war ein System. Und ich war hier, um es zu stören. Mein Leben war jetzt schnell. Interviews, Soundchecks, Proben, Flüge. Manchmal fragte ich mich, ob ich noch derselbe war. Aber dann stand ich auf der Bühne, sang Lively Up Yourself oder Stir It Up und wusste, ich bin auf dem richtigen Weg. Der Durchbruch war kein Knall, sondern ein Feuer, das langsam lodert. Es brannte nicht alles nieder, aber es wärmte viele Herzen. Und ich sah, Musik kann wirklich Brücken bauen zwischen Arm und Reich, Schwarz und Weiß, gestern und morgen. Ich war kein Prophet, kein Heiliger, aber ich war wach. Und meine Gitarre war meine Waffe, mein Mikrofon mein Schwert. Und ich hatte noch lange nicht genug gesagt. Mitte der 70er war ich nicht mehr nur ein Musiker, ich war ein Symbol geworden. Für manche ein Held, für andere ein Störfaktor. Und ich sag dir, diese Rolle trägt sich nicht leicht. Du wachst eines Tages auf und merkst, dass deine Songs mehr bedeuten, als du ursprünglich gedacht hast. Dass Menschen darin ihre Hoffnung sehen, ihre Wut, ihren Weg. Jamaika stand in Flammen. Die politischen Lager, PNP und JLP, bekämpften sich wie Feinde im Krieg. Schüsse in den Straßen waren Alltag, nicht Ausnahme. Und mittendrin? Ich. Manche wollten mich auf ihre Seite ziehen. Die einen da meinten, Bob, sing für uns. Die anderen flüsterten, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Ich wollte kein Politiker sein. Ich wollte nur Frieden. Auch sagten wir zu, beim Smile Jamaica Konzert zu spielen. Kostenlos. Für alle. Ein Zeichen der Einheit. Doch 2 Tage vor dem Auftritt kamen die Kugeln. Es war der 3. Dezember 1976. 2 bewaffnete Männer drangen in mein Haus ein. Schüsse, Chaos. Ich wurde getroffen. Arm, Brust. Meine Frau Rita ebenfalls. Mein Manager auch. Es war ein Anschlag, ein Einschüchterungsversuch. Aber weißt du, was ich tat? Ich ging trotzdem auf die Bühne. 2 Tage später. Mit Verband, mit Schmerzen, mit allem. Ich sang. Für das Volk, nicht für die Parteien. Ich sagte damals nur, die Leute, die die Welt schlechter machen, haben nie einen Tag Pause. Warum sollte ich? Und genau das meinte ich so. Danach verließ ich Jamaika erstmal. Es war zu gefährlich. Ich ging nach London, wo wir Exodus aufnahmen. Ein Album wie ein Aufschrei, politisch, spirituell, tanzbar. Jamming, Waiting in Vain, One Love, 3 Little Birds. Das war kein Kompromiss, das war meine Antwort auf alles, was uns trennen wollte. Exodus wurde von der Times später als Album des Jahrhunderts gefeiert. Und ich? Ich wurde immer mehr zur Stimme derjenigen, die keine hatten. In Afrika, in Asien, in den Ghettos der Welt. Ich bekam Briefe von Häftlingen, Rebellen, Müttern. Manche schrieben, deine Musik hat mir das Leben gerettet. Und ich dachte, das ist größer als ich. Ich begann bewusster zu leben. Sport, Meditation, Ganja, Gebet. Mein Körper wurde stärker, mein Geist klarer. Ich glaubte an meine Mission. Ich sah, wie Musik Grenzen sprengte, Mauern einriss. Kein Diplomatenpass der Welt hätte mir Zutritt zu so vielen Herzen verschafft wie ein einziger Song. 1978 kehrte ich zurück nach Jamaika. Die Gewalt war nicht weniger geworden, aber wir wollten etwas wagen. Beim One Love Peace Concert bat ich 2 Politiker, Michael Manley und Edward Seeger, auf die Bühne. Ich stellte mich zwischen sie, hob ihre Hände. Ein Moment, kurz, aber echt. Für ein paar Minuten glaubte Jamaika wieder an Einheit. Wir tourten weiter. Afrika, Europa, Amerika. Ich trat in Simbabwe auf, zur Feier der Unabhängigkeit. Die Tränen liefen mir über die Wangen. Ich hatte davon gesungen. Jetzt sah ich es geschehen. Aber tief in mir spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Mein Körper schickte Warnzeichen. Ich hörte sie. Aber ich ignorierte sie. Ich hatte zu viel zu sagen, zu viel zu tun. Ich konnte jetzt nicht aufhören. Ich war Bob Marley. Und ich glaubte an Musik als Macht. Nicht zur Ablenkung, sondern zur Befreiung. Mein Körper war müde, aber mein Geist war hellwach. Ich lebte im Vollgasmodus. Tourneen, Studio, Interviews, Botschaften, Begegnungen. Und dazwischen dieser Schmerz im Fuß. Erst dachte ich, ich habe mich beim Fußball verletzt. War ja nichts Neues. Ich liebte das Spiel, spielte barfuß oder mit ausgelatschten Schuhen, egal wo auf der Welt. Doch diesmal war es anders. Die Ärzte sagten, Melanom, Hautkrebs, unter dem Zehennagel. Klingt harmlos, war es nicht. Sie wollten sofort operieren, den Zeh abnehmen. Ich fragte, würde ich dann noch tanzen können? Springen auf der Bühne? Sie zuckten mit den Schultern. Für sie war das ein medizinischer Fall, für mich war es mein Leben. Ich entschied mich gegen die Amputation, behandelte auf andere Weise, mit Naturmedizin, mit Fasten, mit Rastafari-Spirit. Ich sagte mir, der Körper heilt, wenn der Geist stark bleibt. Ich glaubte das, vielleicht zu sehr. 1980 war unser größtes Jahr. Die Uprising-Tour führte uns durch Europa. Riesige Stadien, Zehntausende in Paris, Mailand, Dortmund, Zürich. Wir spielten als Letzte auf riesigen Festivals, Reggae als Finale. Und jedes Mal, wenn ich auf die Bühne ging, spürte ich diese Kraft. Solange ich sang, war der Schmerz wie weggeblasen. Aber danach kam er zurück. Heftig, bohrend. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Doch ich wollte es nicht wahrhaben. Ich war 35, zu jung, um schwach zu sein, zu wichtig, um aufzuhören. Wir spielten unser letztes Konzert in Pittsburgh am 23. September 1980. Ich gab alles. Mein Hemd war durchgeschwitzt, meine Beine zitterten, aber ich ließ es mir nicht anmerken. Nach dem letzten Akkord lächelte ich. Tief drin wusste ich, das war vielleicht mein Abschied. Die Krankheit breitete sich aus. Erst Lunge, dann Leber, schließlich das Gehirn. Ich suchte Hilfe in Deutschland, in den USA, bei Spezialisten, bei Heilern. Ich wollte leben. Für meine Kinder, für Rita, für Jamaika, für die Musik. Aber irgendwann verstand ich. Es ist Zeit, loszulassen. In meinen letzten Tagen sprach ich oft leise. Ich dachte viel. Über Babylon, über Afrika, über Liebe. Ich fragte mich, was bleibt? Die Alben? Die Songs? Die Bilder? Nein. Was bleibt, ist das, was du den Menschen gegeben hast. Wenn du ihnen Hoffnung gibst, bleibt ein Licht. Wenn du Wahrheit singst, bleibt ein Echo. Ich sagte meinem Sohn Siggi, Geld kann das Leben nicht kaufen. Und ich meinte es. Ich hatte Geld gesehen, Ruhm, Macht. Aber nichts davon konnte mich heilen. Nur der Frieden im Herzen zählt am Ende. Am 11. Mai 1981 in Miami schloss ich die Augen. Ich war 36 Jahre alt. Zu jung, sagten viele. Aber ich hatte mein Leben gelebt. Nicht leise, nicht vorsichtig, sondern mit Feuer. Ich war Bob Marley. Und ich ging nicht in den Tod, ich ging in die Geschichte. Ich war weg, körperlich. Aber mein Name, meine Musik, mein Geist, die blieben. Und sie begannen zu wachsen. Über Grenzen hinweg, durch Sprachen hindurch, unabhängig von Hautfarbe, Alter oder Religion. Bob Marley war plötzlich nicht mehr nur ein Mensch. Ich war eine Idee geworden. Mein Begräbnis auf Jamaika war kein leiser Abschied. Es war ein Triumphzug. Tausende kamen, sangen, weinten, tanzten, Soldaten salutierten, Rastafari brannten Kräuter, Kinder hielten Plakate hoch. Ich bekam einen Sarg aus Mahagoni, einen Staatsakt, und meine Gitarre kam mit ins Grab. Die, mit der alles begann. Die Jahre danach? Sie machten mich zur Legende. Es erschienen Alben, die ich nie selbst veröffentlichte. Fotos, die um die Welt gingen. Filme, Bücher, Poster. Manche wollten mein Bild, ohne meine Botschaft. Ein paar Dreadlocks, ein Joint, ein Lächeln, easy. Aber ich war nie nur der coole Reggae-Typ. Ich war ein Kämpfer mit Rhythmus, ein Prophet mit Mikrofon. Und wer genau hinhörte, wusste das auch. Meine Kinder trugen das weiter. Siggi, Steven, Damien. Sie sangen, sie schrieben, sie sprachen. Nicht als Kopien, sondern als Stimmen ihrer eigenen Generation. Und Rita? Meine Löwin. Sie hielt alles zusammen. Das Erbe, die Familie, die Vision. Heute läuft One Love auf jeder Hochzeit, in jedem Strandcafé, in den Pausen zwischen zwei Fußballspielen. Und das ist okay. Aber ich wünsche mir, dass die Leute auch War hören oder Redemption Song. Dass sie verstehen, wovon ich wirklich sprach. Es ging nie nur um Reggae. Es ging um Wahrheit, Freiheit, Menschenwürde. Die Welt hat sich seit meinem Tod verändert, aber nicht genug. Babylon lebt noch. In Armut, Ungleichheit, Ausbeutung. Aber die Gegenstimme ist lauter geworden. Und wenn irgendwo ein Kind mit Locken auf einem Schulhof Get Up, Stand Up singt, dann weiß ich, dass ich nicht umsonst gelebt habe. Ich wurde in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Die BBC kürte mich zur einflussreichsten Musikerpersönlichkeit des 20. Jahrhunderts. Mein Gesicht hängt auf T-Shirts, mein Name auf Plakaten. Ich bin ein Teil der Popkultur. Aber in meinem Herzen war ich immer nur eines. Ein Junge aus Nine Mile, der seine Wahrheit in einen deutschen Song legte. Die Welt braucht Musik. Nicht zur Ablenkung. Zur Erinnerung. Zum Aufwachen. Musik ist das, was bleibt, wenn alles andere fällt. Und solange irgendwo ein Lautsprecher spielt, lebt auch meine Stimme. Ich sagte einmal, und das meine ich bis heute, die Menschen, die versuchen, diese Welt besser zu machen, dürfen nie eine Pause machen. Und das gilt noch immer. One Love. Jede Zeit hat ihre Stimme. Wir hören uns bald wieder. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gern und empfehlen Sie uns weiter.